Willst du auch dein Leben ändern oder zumindest ein paar dumme Gewohnheiten loswerden? Dann ist jetzt die richtige Zeit. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Madhavi Gümos über Neujahrsvorsätze, welche scheitern und welche nicht, über Madhavis ganz eigenen Ansatz, über Veränderung, Disziplin, eine Notlandung in Denver und neue Trends im Yoga, die du unbedingt kennen musst. Willkommen, Madhavi. Du bist ein totales Arbeitstier und du hast Humor und ich liebe deine Sprache. Das wird irgendwie höchste Zeit, dass wir miteinander reden, denn diese Kombination gibt es gar nicht so oft im Yoga. Was ist da los bei dir?
Ich freue mich so, dich zu sehen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Vielleicht sollten wir kurz ausholen. Christine und ich kennen uns schon sehr lange. Und Christine war tatsächlich viele Jahre meine Mentorin und hat mich zur Weißglut gebracht. Und ich bin an ihr gewachsen und gewachsen, weil sie einfach natürlich immer meine Schwachpunkte im Schreiben gut aufgezeigt hat. Und deshalb kann ich so ein kleines bisschen schreiben. und das wollte ich kurz sagen, dass ich dir ewig dankbar bin dafür, dass du mich immer aus meiner Komfortzone geholt hast.
Na, bevor wir loslegen, vielleicht noch eine Frage. Jetzt hast du mir Komplimente gemacht. Ich habe dir Komplimente gemacht. Wie findest du das so, Komplimente zu bekommen? Du kennst doch sicher auch die Frauen, die immer sagen, nee, stimmt doch gar nicht. Wie findest du das, Komplimente zu bekommen? Findest du das schleimig oder denkst du her damit?
Das ist total unterschiedlich. Also ich kann so, wenn ich jetzt Leute kenne, und auch einen Bezug zu denen habe, dann kann ich das super gut nehmen und ich kann das auch nehmen, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt oder das. Und manchmal ist es aber so, dass ich auf der Straße Leute treffe und so, wenn es so ad hoc ist und die dann sagen, das und dein Buch und die Karten und ich nicht so richtig darauf vorbereitet bin, dass man sich so begegnet, ja, dann ist es manchmal dann, oder Leute irgendwie, ich habe das neulich in der Bahn gehabt, da hat mich jemand ganz vehement angeguckt, wenn ich dachte, warum guckt mich die Frau die ganze Zeit an? Und dann schrieb sie mir danach, dass sie, die hat mich halt die ganze Zeit beobachtet und ich dachte so, okay, guck kurz, habe ich irgendwas im Gesicht oder so. Dann hat sie mir danach geschrieben irgendwie, ja, das, also hat sie mir so ewig lange Mail geschrieben und dann habe ich gedacht, oh Mann, hättest du mich mal angesprochen, hätten wir ein super Gespräch gehabt. Ich kann Komplimente gut nehmen, würde ich sagen. Manchmal ist es so, wenn es so auf meine Arbeit basiert, so wenn jemand sagt, oh, und das, diese Geschichte oder das und das, wo ich dann mich auch meistens gar nicht mehr dran erinnern kann, dann ist es manchmal so, als würden die Personen über jemand anderes sprechen. Weißt du, was ich meine? Obwohl ich alles, was ich mache, komplett authentisch mache, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde sagen, alles, was man liest, alles, was man ist, ist einfach bin ich. Also da ist nichts, wenn man mich auf der Straße trifft, bin ich genauso. Ja, und vielleicht ein bisschen stiller, aber ich kann das gut nehmen und ich finde es auch wichtig, dass wir uns Komplimente machen. Ich bin gerade zurück aus L.A. Und war 3 Wochen in L.A. und da bin ich ja eigentlich auch öfter und jetzt war ich ja seit letzten März nicht mehr da und es tat so gut. Man geht einfach auf die Straße und man sagt, hi, I love your skirt und it's irgendwie so dieses... Irgendwie die Leute reden miteinander, die sagen irgendwie, hey, ich mag deine Ausstrahlung, hey. Und es ist mir völlig wurscht, ob es irgendwie oberflächlich ist, weil das ist so für die Seele so schön. Und wenn ich hier in Berlin auf die Straße gehe, dann heißt es mir, verpiss dich, ja, ist tatsächlich so. Oder weg da oder wie auch immer. Oder man lächelt jemanden an und die Person denkt, okay, die Frau können wir jetzt irgendwie vielleicht gleich abholen lassen, weil die ist nicht ganz dicht, weil das ist so. Und das ist schade. Ich finde, wir sollten viel mehr uns sagen, was wir gut finden aneinander. Wir sagen uns viel zu sehr, was wir scheiße finden, auch auf Social Media. Und einfach mal das Bewusstsein darauf zu lenken, hey, was finde ich gut? Auch wenn du mich ständig triggerst, aber da finde ich was richtig gut. Ja, und das sollten wir mehr kultivieren. Und deswegen liebe ich es so, in Los Angeles zu sein. Das ist einfach so voll mein Vibe. Und ich finde, das könnten wir viel mehr kultivieren, auch wenn es vielleicht ein bisschen oberflächlich ist. Mir egal, es macht mir gute Laune und berührt mein Herz.
Ja. Das ist ja schon ein erster guter Vorsatz. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, also ich werde es nicht vergessen, über dein Buch zu sprechen, über dein neues Buch, das du geschrieben hast. Ich will dich natürlich vorher noch was fragen, weil es ist Januar, die Frage liegt auf der Hand. Hast du Vorsätze? Was nimmst du dir fürs neue Jahr vor? Das ist für uns Yogis gar nicht so einfach. In der Regel rauchen wir nicht, wir trinken keinen Alkohol und dann heißt es höchstens so, ja, vielleicht ein bisschen weniger Kaffee. Das ist irgendwie alles immer langweilig und öde. Hast du irgendwelche tollen Vorhaben? Was nimmst du dir vor?
Das ist tatsächlich, es haben mich echt einige Leute gefragt und das ist das erste Mal, dass ich bin echt um 10 ins Bett gegangen, habe ins Neujahr reingepennt und habe gedacht, nach mir die Sintflut. Mein Sohn war das erste Mal feiern, das hat mir das Herz gebrochen, ja, er ist 16, dass er weggegangen ist, meine Tochter war zu Hause, hatte schlechte Laune. Ich bin um 10 ins Bett gegangen, habe gedacht, ich kann nicht mehr, ich bin total müde und habe nichts aufgeschrieben, ich habe mir nichts vorgenommen. Ich habe wirklich das erste Mal mir null Gedanken gemacht. Und das war so schön, weil ich glaube, das ist ganz gut, sich in dieser Zeit mehr Intention zu nehmen als Ziele. Also Intention. Und ich habe zwei Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Also die, wo ich denke, das fühlt sich gut an als Intention. Und zwar ist es Flexibilität. Ja, weiterhin so flexibel wie möglich zu sein und sich Dinge vorzunehmen und das Leben leicht zu nehmen und einfach auch zu sagen, ich gehe jetzt dahin und es ist mir scheißegal, was alle anderen sagen. Ja, und auch einfach flexibel zu bleiben, wenn es dann nicht passiert oder wenn irgendwie was dazwischen kommt oder alles nicht so läuft, wie ich das möchte, dass einfach dieses flexibel bleiben. Und dann habe ich auch noch gedacht, ist es vielleicht ganz gut. Was hatte ich noch? Ich hatte eine Sache noch. Ich komme tatsächlich nicht drauf, Christine, da komme ich später noch drauf. Aber das ist so, die Flexibilität zu halten. Und ich sage dir am 1., ich habe komplett durchgearbeitet. Ich habe 365 Tage durchgearbeitet. Und es ist halt so mit mir, ich kriege so viele Ideen, so viele Gedanken. Und es wird immer schlimmer, wenn ich sage, ich mache mal frei. Ja, dann ist es so, ja. Und mein Mann kennt das schon, ich arbeite eigentlich immer und ich liebe es halt auch. Ich meine, ich sitze jetzt auch nicht irgendwo im Büro, sondern ich mache ja tolle Dinge, die mich inspirieren. Aber trotzdem ist es natürlich viel, viel Arbeit. Und am 1. habe ich so viele Ideen bekommen, gar keine Ziele, sondern einfach Ideen, wo ich dann dachte, die setze ich jetzt sofort um. Ja, dann habe ich ein neues Shirt kreiert, dann habe ich neue Projekte kreiert und habe einfach gedacht, okay, so. Und das sind, ich glaube, das ist ganz gut, in dieser Zeit zu sagen, ich gehe mit dem, was ist. Ich habe meine Intention und ich bleibe wach. Ja, wach. Ja, so wacher denn je, so Möglichkeiten zu sehen, einfach zu sagen, ich sag ja, ich sag Christine ja, obwohl heute ist ein Tag, ich hätte, müsste jetzt eigentlich das machen und das machen und ich denke so, nee, jetzt treffe ich mich mit Christine und wir machen das und ich könnte ja sagen, nur nee und ja, sondern nein, ich mache das einfach ein Ja zum Leben und flexibel bleiben. Das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Und natürlich viel unterrichten und viel, ich meine, ich mache eh nur zwei Sachen. Ich mache 1000 Sachen, aber in dem Kontext sind immer meine Öle oder das Yoga. Und dann natürlich alles in dem, was ich mache, das hat ja immer damit zu tun. Und das sind die Sachen, die mache ich einfach weiter. Was hast du denn vorgenommen?
Öfter mal so eine fettige Pizza zu essen. Das habe ich mir vorgenommen, aber das ist auch nur so ein bisschen halbherzig und eigentlich eher so ein Scherz. Ich frage mich trotzdem, diese Neujahrsvorsätze, die sich viele Leute geben, die halten ja immer nur sehr kurz und die Menschen tun sich wahnsinnig schwer mit Veränderungen. Ich habe gerade gelesen, dass um eine neue Gewohnheit einzurichten, auch mental, musst du etwas 66 Mal gemacht haben. Du musst also 66 Mal auf deinen Kaffee verzichtet haben, damit es dir nichts mehr macht. 66 Mal musst du deinen Autoschlüssel liegen gelassen haben und mit dem Fahrrad gefahren haben. 66 Mal eine Station früher aussteigen, um länger spazieren zu gehen und so weiter und so weiter. 66 Mal bis irgendwas dann tatsächlich im Kopf verankert ist. Und das finde ich schon ganz schön hart auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so handfest. Dann denkt man sich, okay, gut, das kann man doch eigentlich auch schaffen mit einem Plan.
Ich glaube, dass wir uns weniger darauf fokussieren sollten, was wir loslassen wollen, was wir nicht mehr machen wollen, eine Gewohnheit loszulassen, sondern ich glaube, wir sollten vielmehr uns fokussieren darauf, was wir kreieren wollen, was wir kultivieren wollen. Weil wenn wir wirklich den Fokus darauf legen, was wollen wir eigentlich, ja, da geht's hin, das möchte ich kreieren, diese Gewohnheit möchte ich, dann fallen all die anderen Sachen eigentlich automatisch schon wieder weg. Und das passt natürlich zu dem, was du sagst. Wenn ich 66 Mal vielleicht was Neues mache, im Yoga ist es halt, ne, sind es 40 Tage, 120 Tage, 1000 Tage, wie auch immer, das ist schon das Unterbewusstsein und der Verstand, das ist einfach so eine zähe Nummer. Und der Geist mag es natürlich nicht, wenn wir uns verändern. Und der wird jegliche Möglichkeiten versuchen, uns davon abzuhalten, irgendwas zu machen. Und dann ist ganz gut, weil letztendlich ist das, worauf ich mich ständig fokussiere, vermehrt sich. Und wenn ich mich ständig darauf fokussiere, was loszulassen, dann vermehrt sich das. Ja, wenn ich zum Beispiel rauche und ich möchte nicht mehr rauchen und ich fokussiere mich nicht mehr darauf zu rauchen, ja, so what? Was passiert dann? Ja, wenn ich aber sage, ich kau jetzt jeden Tag 5 Selleriestangen, ja, dann kaue ich meine 5 Selleriestangen und dann kaue ich vielleicht noch eine 6. Ja, und dann denke ich vielleicht nicht mehr ins Rauchen. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist ganz, ich glaube, wir sollten uns viel mehr auf das fokussieren, was wir ins Leben rufen wollen und was wir kreieren wollen und viel mehr vorangehen, als ständig zu gucken, Vergangenheit, ja. Es ist so zäh. Und wir sind in einem 6er-Jahr jetzt in der Numerologie und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir sind immer noch im Steinbock, in Neumond im Steinbock, was uns ja vorantreibt. Also jetzt ist eigentlich eine super Möglichkeit, noch so auf der Welle zu schwimmen, ja, in diesen Antrieb zu haben. Generell ist die 6 sehr, sehr herzensorientiert und sucht natürlich nach Verbindung. Ja, wir versuchen irgendwie zu gucken, dass wir Gemeinschaft, dass wir wieder zusammenkommen. Das kann man übrigens auch ohne, dass man, ja, wir kommen jetzt auch zusammen. Ich finde auch, es gibt gar keinen Unterschied. Für mich gibt es keinen Unterschied, ob ich jetzt mit dir so zusammenkomme oder so. Ich sehe da, für mich ist da kein Unterschied. Ja, deswegen ist für mich das Unterrichten digital auch überhaupt gar keine Nummer. Und ich glaube wirklich, dass wir gucken sollten, dass wir ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer sind mit dem. Das Leben ist so hart und ich finde auch gut, wenn man so ein bisschen Freak-Flex hat. Ja, so ein bisschen die bisschen Freak sein ist ganz gut. Ja, wir müssen jetzt nicht, ich finde es auch echt öde, wenn man ständig irgendwie guckt, was ist da drin im Essen? Ja, so. Ich meine, ich kenne das. Ich habe das viele Jahre gemacht, ja. Und ich finde das einfach, wir sollten einfach mit dem gehen, was ist, in Balance, wie du sagst, und dann einfach auch mal irgendwie das essen oder das essen und im Grunde in der Balance einfach ganz gut sein und das und den Fokus darauf lenken, dass wir halt generell einfach mehr grünes Essen, mehr essen, was uns Kraft gibt, dann macht alles andere auch nichts mehr. Oder einfach sagen, hey, ich gehe 3-mal die Woche laufen oder ich mache 5-mal die Woche Yoga. Nein, 2-mal die Woche Yoga und dann wird man automatisch einfach das rauchen lassen oder man macht einfach die Dinge automatisch dann nicht mehr. Also ich kenne das noch vom Ex-Freund von mir, der hat geraucht und das fand ich schrecklich, aber ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ich lasse die Leute einfach so, wie sie sind. Und dann ist er immer zum Yoga mitgekommen, ist auch schon 25 Jahre her. Und der hat dann aufgehört, gesagt, so, jetzt will ich vegetarisch sein, jetzt will ich kein Fleisch mehr essen und jetzt will ich auch nicht mehr rauchen. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Ich glaube, wenn man selber als Vorbild vorangeht, ist es für alle, wir sollten alle für alle anderen ein Leuchtturm sein. Ja, und das ist genauso mit dem Vorhaben. Wir sollten uns viel mehr vornehmen, nicht ständig zu klagen, ja, diese ganzen Sachen, ich immer dieses Beklagen und wie kann ich das machen, indem ich einfach sage, okay, was gibt mir Antrieb und mich mehr damit verbinden und damit auseinandersetzen, anstatt mich ständig damit auseinanderzusetzen, was mich runterzieht. Na klar bin ich dann am Jammern und Beklagen, aber wenn ich auf Social Media 10 Stunden am Tag bin und nur gucke, was mich runterzieht, dient mir nicht wirklich, dient niemandem, würde ich mal so sagen.
Du bist schon so lange dabei, du unterrichtest Yoga seit weit über 20 Jahren und du hast einen ausgezeichneten Geschmack. Was du gerade gesagt hast über Veränderungen, ist ja auch in der Yoga-Welt zu beobachten. Also da gibt es auf der einen Seite die Puristen, die sagen, wir müssen das so machen wie vor 2000 Jahren oder wie in der Hatha Yoga Pradipika besprochen oder wie zumindest von Krishnamacharya, Patavi, Joyce Iyengar und so weiter festgelegt, in den Büchern festgelegt. Oder wir lassen uns was Neues einfallen. Und weil ich deinen Geschmack sehr bewundere, im Übrigen auch deine hübsche Rüschenbluse, sowas hatte ich mit 17 an, das war der letzte Schrei aus einem Laden, der hieß Der siebte Himmel.
Ach, kenne ich.
Ich hatte auch keinen Laden mehr in München damals. Kennst du? Ich bin auf jeden Fall ein Fan deines Geschmacks und ich will jetzt das auch einfach schamlos ausnutzen, weil ich weiß, dass du eine nette Person bist. Ich fange mal an mit Aerial Yoga. Das ist etwas, wo man sich so in so relativ muffigen Stoffbahnen bewegt. Mich erinnert das immer so ein bisschen an so einen Tanzstundenabschlussball. Was sagst du dazu?
Also erstmal bin ich ein großer Fan tatsächlich von der klassischen, ich unterrichte 1A klassisch Kundalini-Yoga. Da wird nichts hingepackt, da wird nichts runtergezogen, sondern ich bin komplett so, wie es ist. Ja, natürlich bringe ich meinen Spirit rein, aber ich bin da völlig, es ist so, weil das, ich finde, viele Yoga-Arten, ja, nehmen wir Ashtanga oder Shivananda oder wie auch immer, Kundalini-Yoga, gerade im Kundalini-Yoga, da gibt es so viele tausende Kriyas. Da brauche ich nichts hinpflanzen und nichts wegnehmen oder wie auch immer, sondern da ist so ein Reichtum. Wir sind ja immer der Meinung, wir müssen irgendwie jetzt was Neues, Fancy, so Kundalini-Yoga mit Mondscheinlicht und kann man machen, natürlich. Ne? Ich mache ja auch, aber du weißt, was ich meine. Ja, so Sachen, neue Sachen kreieren, das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Bin ich nicht ein Fan davon für mich? Aerial Yoga tatsächlich, glaube ich, ist eine gute Sache. Ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne ein paar Leute, die es unterrichten. Und ich glaube, dass das eine schöne Sache ist, einfach abzuhängen. Ja, und ich glaube, dass das vielen Leuten auch gut tut, die vielleicht auch wirklich Probleme haben mit Nacken, denke ich mal, die vielleicht keinen Kopfstand machen können und dann hängen die da irgendwie so drin. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Sache ist. Die Bilder sehen immer super aus. Ich persönlich würde mich einfach nur so reinpacken und einfach drum liegen. Ich hätte irgendwie Schiss, mich da drin rumzubewegen, aber ich kann mir vorstellen, dass das voll Spaß macht.
Zu Kundalini-Yoga komme ich natürlich gleich auch noch, aber ich will einfach nur kurz
noch deinen
Verstand. Du wirfst mir einfach jetzt was entgegen. Bier-Yoga muss man nicht erklären, da trinkt man Bier, während man Yoga macht. Ja, nein?
Nein. Also, weiß ich nicht, jeder wie er mag, ist nicht meins. Ich trinke eh keinen Alkohol. Außer ich habe einen Sturzflug. Als ich auf dem Weg nach L.A. war, hatte ich eine Notlandung. Wegen mir. Und es gibt so Flüge, wo ich dann merke, so, ich trinke einen kleinen Wein, aber es passiert vielleicht zweimal im Jahr. Also nee, Bier-Yoga, was soll das? Ich meine, ganz ehrlich.
Das hast du ganz entzückend geschrieben. Das könnt ihr nachlesen in Madavis Blog, wie sie auf dem Flug nach L.A., den du hoffentlich kompensiert hast, der Nachbarin, die sich über ihrem Schoß ausgebreitet hat, versucht hat, so ein paar Grenzen höflich aufzuzeigen und dann musste notgelandet werden, weil die Tabletten nahm. Das Ganze ist also eine kleine Time-Story und sehr lustig aufgeschrieben. Und natürlich, da weiß ich nicht, ob es diese winzige Weinflasche tut oder ob man da nicht ein bisschen mehr braucht. BIPOC-Yoga, das ist Yoga für Black, Indigenous and People of Color. Dazu habe ich eine eigene Folge gemacht. Liebe Grüße an Isabel und Elisa an dieser Stelle. Was sagst du dazu?
Ich persönlich finde, da müssen wir gar keine Trennung schaffen. Das ist jetzt ein Yoga, sondern ich finde, das muss komplett ins Rein. Also, dass wir darüber reden müssen und darüber, dass es sowas gibt überhaupt, finde ich schlimm. Weil das sollte gar kein Thema sein. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, wir LehrerInnen sollten alle so sein, wie wir sind und müssen jetzt nicht irgendwie gucken, okay, das ist jetzt eine Gruppierung oder ein Yoga, sondern das muss einfach ins normale Yoga raus. Also ja. Ja, aber nicht so, ja.
Hör dir mal diese Folge an, das dachte ich nämlich auch und habe aber meine Meinung komplett geändert und denke, das muss es geben. Bei BIPOC-Yoga könnt ihr hören. Dann als nächstes Roga, also für Brothers, die angeblich Muskeln aufbauen wollen. Yoga für Männer, braucht man das?
Yoga für Männer, also das ist total spannend, weil ich meine, wenn wir bedenken, wo das Yoga herkommt, dass es jetzt sowas gibt wie Yoga für Männer, ist eigentlich super lachhaft, weil ich meine, dass die Sache ist ja die, also Yoga haben ja früher nur Männer gemacht und jetzt machen es ja eigentlich überwiegend Frauen und jetzt müssen die Männer sich da wieder so reingrätschen. Der kommt doch in unsere Klassen rein, mal ganz ehrlich. Also können ja mal, ich finde es ganz gut, wenn es so Männergruppen gibt, weil das ist dann schon, also ich kenne einige, die so Männergruppen machen und ich glaube, das ist ganz toll. Die können sich dann so auf der Schulter, an der Schulter ausheulen und über ihre, sich, wie nennt man das, das ist ja ein ganz großes Ding, jetzt so vulnerable zeigen. Ja, das können sie dann. Das finde ich ganz geil, wenn die das machen, weil es gibt natürlich, viele haben, erzähle ich dir auch noch gleich eine Geschichte dazu, viele haben so Angst dann, weil so, wenn sie in eine Yoga-Klasse gehen, sind 40 super sexy, hexy Frauen, so, weiß ich nicht, so, wenn man so in so Berliner Yoga-Studios gehen und alle sind so in Lululemon gekleidet und so eng und alles ist so, ja, also sind so durchtrainiert, dann ist es vielleicht für Männer schon ein bisschen schwierig, ja, und ich erzähle dir die Geschichte nicht, die ich dir erzählen wollte, ich glaube, es passt hier nicht.
mit der Geschichte, Madhavi, ich bleibe jetzt, lass ich mich locker.
Okay, ich erzähle es aber so ein bisschen so, dass man nicht weiß, wer das ist. Früher, ich glaube, es ist 20 Jahre her. Okay, gut, ich erzähle es. Mein Mann ist früher zum Yoga gegangen, weil er einfach fand, da mit seinem Freund, weil er waren, das ist auch schon wirklich 20 Jahre, schöne Frauen einfach. Und hat gedacht, vielleicht, er macht Yoga und vielleicht findet er eine schöne Frau, bis er dann irgendwann in meiner Stunde war. Ich habe vertreten allerdings nur, ja, Meditation, nicht Yoga, deswegen, es war nicht mein Schüler. Aber wir sind, der hat mich dann, hat mich immer gesehen über Monate und ist dann in meine, hat dann gesehen, ich vertrete und dann ist er in meine Stunde gekommen. Und das war nur eine Vertretungsstunde, war also nicht mein Schüler. Aber der hat das tatsächlich mit seinen Freunden gemacht, Jahre bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, dass er halt immer in so Stunden gegangen ist und sich die, der hat gedacht, vielleicht trifft man ja jemanden. Und ich glaube, das ist ganz schön für Männer, wenn man einfach auch in normale Stunden reingeht. Ja, ich finde das einfach, kommt doch mal mehr in die Yogastunden rein, weil wir finden es ganz geil, einfach auch nicht nur Frauen zu haben. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn man nicht nur Frauen in der Stunde hat.
Ich glaube, der Denkfehler bei dieser neuen Marke Bruger ist, dass Männer tatsächlich Muskeln aufbauen wollen. Ja, das wollen die schon auch, aber viel wichtiger ist, das kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich einige Jahre im Gefängnis unterrichtet habe, im Plötzensee, die wollten alle vor allem atmen, die haben begeistert gechantet, die wollten gar nicht so unbedingt Muskeln aufbauen, die hatten auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viele, es war auch gar nicht so einfach, da zum Beispiel Schulteröffner zu machen, aber okay, das war Proger. Jetzt kommen wir zum nächsten Chroma-Yoga, der Name verrät es schon, das ist ein Yoga, das Farbe und Licht integriert, um Yoga eben als multisensuelle Erfahrung erlebbar zu machen.
Wie heißt das?
Chroma.
Ich glaube, wir brauchen, ja, weil ich, weißt du, die Sache ist ja die, ich bin der Meinung, jeder sollte das machen, was ihn bewegt, ja, also ich finde, da gibt es eigentlich auch kein Gut und kein Böse oder doof, aber ich finde ja auch, Yoga an sich ist schon so kraftvoll, ja, aber warum nicht? Puh, ja, why not? Ich finde es Wahnsinn, das, was es alles so gibt. Ich bin ja gar nicht, mache ja nur mal, ich bin voll in meiner Bubble. Ich weiß überhaupt nicht, diese ganzen, wow. Also man macht das mit Licht und so?
Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe nur darüber gelesen. Ich hätte immer wahnsinnig Sorge. Ein Teil von mir hätte dann auf einmal so ein Hausmeister-Mindset. Ich würde dann denken, oh Gott, wenn jetzt da was schief geht und dann haben wir auf einmal lila oder so ein Dottergelb und so, um Gottes Willen.
Puh, weiß nicht, würde mich, fände ich persönlich nicht geil. Also, weiß nicht. Aber du, wenn das Leute, das Ding ist ja, was bringt die Leute zum Yoga? Weißt du, die fangen dann an mit Bier-Yoga und merken dann, oh, es ist geil und gehen dann irgendwann zum normalen Yoga, weil sie merken, Bier ist aber nicht mehr geil. Weißt du, die Leute kommen vielleicht über was sie total großartig finden oder neu und fancy. Mich hat nur in L.A. einer gefragt, ob ich Ziegen-Yoga mache im Taxi, im Taxifahrer, wo ich dann dachte, alter Schwede, Ziegen-Yoga. Es gibt ja so viele Dinge, die einfach die Leute dahin bringen, weil sie irgendwie denken, das ist spannend, ja, und dann fangen sie an, vielleicht richtig Yoga zu machen.
Ich verstehe schon auch die Kritik von Seiten der Puristen, die sagen, das hat gar nichts mit Yoga zu tun, denn Yoga ist sowieso multisensuell und wir können die Augen zumachen, wir können uns einfach ein blaues Licht vorstellen. Du kennst die Farben, die den Chakren zugeordnet sind. Also wozu brauchen wir dann noch praktisch Farbleuchten von IKEA dazu? Das nächste, das ist wiederum, da bin ich
eigentlich. Ja, aber dazu nochmal, Christine. Ja? Aber das Ding ist ja, das wissen wissen ja die neuen Leute nicht. Verstehst du? Das, ich meine, ich persönlich bin super klassisch. Ich brauche diesen ganzen, das ganze Zeug nicht, ist mir völlig Schnurz. Aber wenn jemand sieht, oh, da wird mit Farben gearbeitet und das, und ich wollte immer mal zum Yoga, aber puristisch, das hat mich nicht so angetriggert, das macht mir jetzt nicht so viel und ich probiere es mal aus, dann ist das doch super. Wie die Leute zum Yoga kommen, ist mir eigentlich schnurzpiepegal. Und dann, wenn die wirklich das ernst meinen, dann merken die schon nach einer 5. Stunde, ich mache mal richtig Yoga jetzt. Weißt du?
Okay, point taken. Ich stimme dir zu. Was ist mit Faszien-Yoga?
Ist das sowas wie Yin-Yoga?
Nein, gar nicht.
Nein, Faszien-Yoga ist nicht Yin-Yoga. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Lange Zeit wurden den Faszien in der Medizin kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Niemand interessierte sich für das Bindegewebe, das unseren ganzen Körper durchzieht. Das hat sich Gott sei Dank geändert und auch im Yoga verstehen wir nun, welche Funktionen diese auf den ersten Blick unscheinbare Struktur hat und wie wir sie in unserer Yoga-Praxis nutzen können. Bei uns bei Yoga Easy übst du am besten mit Dr. Ronald Steiner, der dir gut erklären kann, was verklebte und verknüllte Faszien ausrichten und wie wir die Geschmeidigkeit und Elastizität unseres Bindegewebes wiederherstellen können. Denn so lockerst du nicht nur deine Faszien, du stärkst auch deine Muskeln und Gelenke und verbesserst Flexibilität, Stabilität und Mobilität.
Ja, und wenn Ronald das macht, dann ist es mit Sicherheit gut.
Es ist absolut großartig. Ich bin der größte Fan. Hormon-Yoga, da könnte man auch sofort sagen.
Mega. Ich habe Hormon-Yoga-Ausbildung gemacht vor 15 Jahren oder so. Hormon-Yoga ist mega. Finde ich großartig.
Gut, da kommt natürlich meine Frage. Ist nicht jedes Yoga Hormon-Yoga? Was ist an Hormon-Yoga, was bei uns Claudia Turske auf der Seite macht, was ist an Hormon-Yoga jetzt so neu? Wozu brauchen wir das?
Naja, sie arbeitet da sehr, sehr, sehr speziell. Also auch gerade mit Frauen und den Bedürfnissen und den Zyklen der Frau. Sie macht das großartig. Also das ist wirklich komplett eine andere Nummer als das Yoga. Schon natürlich hast du recht, ne? Also wenn man im Schulterstand steht und diese Sachen. Aber da ist nochmal, das ist nochmal, gibt es ja auch im Kundalini-Yoga, gibt es ja auch verschiedene, ne? Gibt es Schwangeren-Yoga. Es gibt ja im Yoga verschiedene Dinge und sie macht ja Yoga. Das ist ja Yoga und sie nimmt aus dem Yoga spezielle Übungen raus, die natürlich das das Anregen oder auch Abregen oder wie auch immer. Also ich weiß noch, ich habe es gemacht, als ich sehr jung war und ich habe hab dann auf einmal größere Brüste bekommen, wo ich dann dachte, nee, das will ich jetzt nicht. Oder habe irgendwie Sachen gehabt und dann meinte Claudia zu mir dann, naja, mach das mal in 15 Jahren, dann ist das für dich relevant. Aber ich sag dir, wenn ich jetzt anfange, wenn es mir anfängt, irgendwann, ich bin jetzt wert jetzt 46, wenn bei mir irgendwie das komisch wird und ich irgendwie denke, dann bin ich die Erste, die Hormon-Yoga anfängt. Aber vielleicht brauche ich das gar nicht, weil ich mein Kundalini-Yoga mache. Ich habe das Gefühl, bei mir, es läuft alles ganz gut. Wer weiß, aber ich finde Hormon-Yoga super.
Ja, es geht dabei auch um die Balance und um das Gleichgewicht und Claudia kann das auch sehr gut erklären. Was ist mit High-Intensity-Yoga, so einem Hybrid zwischen Fitness und Yoga?
Ist es nicht eh schon ich finde Yoga eh schon anstrengend genug. Also zu mir kommen die Leute dann irgendwie sagen, boah, wie anstrengend ist Kundalini-Yoga, weiß ich nicht, braucht man. Also ich brauche es nicht, weil im Kundalini-Yoga haben wir auch Aerobic-Sequenzen und dies und das und ich finde, ich persönlich, weiß nicht. Aber wenn es Leute bewegt, warum nicht?
Psychotropic Breath. Schon mal gehört?
Ah ja, es ist sowas wie, ich weiß ja noch, ich bin ja als Sanyasin und diese ganzen Atemgeschichten habe ich schon vor 30 Jahren gemacht. Das ist ganz spannend, wo man, so Hardcore-Atemgeschichten und Gruppen habe ich alles gemacht. Und das ist jetzt alles so abgewandelt von diesen ganzen Sachen. Es hat auch seine, ich finde immer, ganz wichtig bei diesen Atemgeschichten, da braucht man einen richtig guten, ausgebildeten Lehrerin. Super wichtig, weil es kann sein, dass jemand total ausfreakt. Ja, ich weiß noch damals, mein ganzer Körper hat irgendwie, also wenn du wirklich tiefe, krasse Geschichten erlebt hast, dann kann das alles zum Vorschein kommen. Und wenn du da jemanden hast, der sagt, mal atme mal ein bisschen und überhaupt keine Ahnung hat, auch psychologisch keine Ahnung, das kann ganz, ganz doll nach hinten losgehen. Finde ich, sollte jemand richtig gut ausgebildet sein.
Das gibt es übrigens auch. Es gibt diese Fälle, die tatsächlich dann auf einer geschlossenen Station landen.
Ja. Also ich weiß es selber. Ich meine, ich habe alle Gruppen gemacht, die es gibt. und auch super viele, also ich war ja super jung und dann diese Atemgeschichten, das kann den ganzen Körper, man kann sich nicht mehr bewegen, wenn das irgendwie, und wenn du dann niemanden hast, der weiß, wie er damit umgeht, weil er irgendwie denkt, oh Gott, ja, dann ist das wirklich gefährlich.
Ich will das jetzt mal ausprobieren, Psychotropic Breath. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Was wir haben bei uns mit Tina Scheidt ist Breathwork, also im Grunde Pranayama, verschiedenste Atemübungen, sehr schön angeleitet und da geht überhaupt nichts schief, da kann überhaupt nichts passieren und es ist ungeheuer schön und befreiend. Wir sind schon fast am Ende. Roga, Running und Yoga.
Kann man nicht einfach sagen, ich laufe und danach dehne ich mich ein bisschen?
Also ich laufe und danach lege ich mich einfach auf den Rücken und dehne die Rückseite meiner Beine.
Sorry, okay. Ja, da bin ich raus.
Slackline-Yoga, Yoga für ja, ich Slackers.
Die sollen einfach zu einer klassischen Yogastunde gehen. Also sorry, also ich werde mir wahrscheinlich ein paar Feinde jetzt hier machen. Aber macht doch, was ihr wollt. Aber muss man das dann mit Yoga? Aber du, ganz ehrlich, ich meine, die Jivamuktis haben dann auch gesagt, ich nehme ein bisschen aus dem Ashtanga und dann nehme ich hier aus Shivananda. Und dann bustle ich mir das zusammen. Also soll jeder machen, wie er will. Wenn es funktioniert und die Leute berührt, so what?
Das ist für dieses Kapitel ein wunderbares Schlusswort. Wir sollen offen bleiben, was auch immer die Leute zum Yoga bringt. Hat seine Berechtigung und das ist uns dann im Zweifelsfall auch egal, solange es gut gelehrt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Danke für dieses herrliche Gespräch.
Dankeschön, hab einen ganz schönen Tag. Bis dann.
Bye.
Ich habe dann nochmal etwas nachgedacht und glaube, man muss vielleicht doch strenger sein. Auch wenn ich Madhavis Meinung teile, dass es egal ist, auf welche Weise die Menschen zum Yoga kommen, glaube ich, dass Yoga gegen die voranschreitende Kommerzialisierung verteidigt werden muss. Yoga mit Bier zu üben, könnte man außerdem als kulturelle Aneignung sehen, als mangelnden Respekt vor der Tradition des Yoga. Zum Schluss möchte ich euch aber noch von Elisa und Maggie erzählen, zwei jungen Frauen, die ein 400 Quadratmeter großes, ich zitiere, Boutique-Tropen-Meditationsstudio eröffnet haben, mitten in Berlin, und zwar auf der Torstraße, wo sich sonst sogenannte Hipster ihr MDMA besorgen. Ihr Studio heißt OIA oder so ähnlich. Ich muss gleich mal fragen, wie man das ausspricht.
Man spricht OIA aus. Ohia ist nämlich ein hawaiianischer Baum, der immer wächst, nachdem die Lava alles kaputt macht. Es ist das Erste, was blüht und wächst. Und das war so für uns die Analogie zum inneren Frieden, was ja so unsere Mission ist, mehr inneren Frieden in die Welt zu bringen. Und Ohia ist ein Ort für moderne Spiritualität. Und mit unserem ersten Studio in Berlin-Mitte wollen wir wirklich diese Themen moderne Spiritualität zugänglich machen. Und wir bieten unterschiedliche Sachen an, von Meditation über Soundbar, Breathwork. Wir haben auch Movement-Klassen, Yoga, eine High-Intensity-Workout-Klasse, die Ohia Wave. Das ist unsere Signature-Klasse. Und wir bieten auch Einzelsitzungen an, wirklich alles über Coaching, Energiearbeit, Hypnose, Massagen, also wirklich eine ganze Welt, ein ganzes breites Spektrum in dieser Welt, moderne Spiritualität.
Ihr habt in einer Zeit, in der Pandemie, wo viele Studios schließen mussten, habt ihr eins aufgemacht, ein riesiges Studio mitten in Berlin, Berlin-Mitte. Urbaner geht's überhaupt nicht. Seid ihr einfach so ein kleines bisschen verrückt oder habt ihr einfach heimlich irre viel geerbt?
Gerade in der Corona-Zeit hat man ja wirklich gemerkt, die Leute waren nur zu Hause, waren völlig fertig, waren isoliert, mussten sich auf einmal mit Themen auseinandersetzen, wo sie vorher immer in der externen Ablenkung waren und die waren einfach nicht da. Und Depressionsraten sind gestiegen, Leute haben einfach... Also Coaching-Anfragen gingen nach oben. Also alles ging irgendwie in dem Feld, das Interesse stärker gewachsen. Und das war für uns eigentlich dann noch ein stärkeres Calling, dieses Thema umzusetzen. Und rein von der Finanzierung natürlich ist ein großes Projekt. Und wir haben auch Unterstützer mit an Bord, die wir uns reingeholt haben.
Öffnet so viel Schulen wie möglich im Land, auf der ganzen Welt. Wir können nicht genug Yoga Plätze haben, Yogaschulen haben, das ist meine feste Überzeugung. Vielen Dank und alles Gute für euch.
Danke dir
auch. Tschüss.
Ciao.
Jetzt aber, wenn ihr Lust habt, durchzustarten und den Rückenwind zu nutzen, meldet euch an für das neue Programm auf Yoga Easy von Nicole Bongartz. Empower Yourself, manifestieren, leicht gemacht. Danke, dass du den Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Abonnier ihn, um keine neue Folge zu verpassen. Und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.